Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext. Er ist Literaturwissenschaftler, Übersetzer, Vernetzer und Schriftsteller. Mohamedou Houssouba, der aus dem westafrikanischen Land Mali stammt, in den USA studiert und promoviert hat und nun in der Schweiz lebt. Christoph Keller hat ihn getroffen.
Mohamedou Houssouba, wir führen dieses Gespräch auf Deutsch. Wir könnten uns aber auch auf Englisch unterhalten, auf Französisch. Wir könnten uns auch auf Bambara, die Nationalsprache Malis, unterhalten. Wenn Sie mich begrüßen würden auf Bambara, wie würde das tönen?
Initle, Initle, das ist für eine Person. Auntle, für eine formelle Version, Plural.
Und dann könnten wir uns, wenn ich es könnte, auch auf Songhai unterhalten, das ist Ihre Muttersprache. Begrüßen Sie mich doch auf Songhai.
Das kann vier oder fünf verschiedene Formen haben, zum Beispiel Kanibani, ganz am Morgen bei Frühstück, und dann zwischen 8 bis 11 Wetebani, und dann Hoibani, das ist fast eine generelle Version, Wichirabani, das ist Nachmittag, und dann Hirabani, wir sind jetzt in der Nacht.
Dann sage ich auch Hoibani, Mohamedou Houssouba.
Hoikaban.
Und es ist ja auch Brauch in Afrika, dass man sich dann nicht nur nach der Person erkundigt, sondern auch nach der ganzen Familie. Wie tönt das dann auf Songhai?
Alayane Gaban, das ist die Familie. Nibahai, ihre Lieben. Dann jede Person hat eine Position, eine ältere Person hat eine Position, eine bestimmte, ein Kind hat eine andere Position.
Ihre Position in der Familie, Mohamedou Houssouba, ist eine besondere. Sie sind aus Bagundié. Erzählen Sie uns doch von diesem Dorf, von Bagundié, einem Dorf in der Nähe der Stadt Gao. Gao liegt ganz im Osten des Landes Mali, an Niger.
Ja, der Fluss heißt in Songhai Gaoui. Das ist der Fluss von Gao. Und ich bin in Bagundié geboren und aufgewachsen. Das ist ungefähr 7 Kilometer von der Regionalhauptstadt Gao entfernt. Ich bin dort geboren und ich habe die ersten 6 Klassen in der Schule, Primarschule, dort besucht. Und dann war ich in Gao bis Gymnasien.
Ist das eine Großstadt? Ist das eine Wüstenstadt? Wie sieht das da aus?
Es ist beides und alles. Es ist eine Großstadt, weil eine historische Stadt. Man sagt von 7. Jahrhundert begründet, aber das kann sehr viel älter sein. Und das war auch immer die historische Hauptstadt während dem Songhai-Königsreich. Und das war eine lange Zeit. Mit dem 15. Jahrhundert bis ganz Ende 16. Jahrhundert. Das war eine der stärksten Staaten in der Welt an dieser Zeit. Das hat fast alles Westafrika direkt, indirekt regiert. Sogau ist heute ein Staat von 60.000 Einwohnern. Wenn man die Infrastruktur betrachtet, dann das ist auch ein großes Dorf. Aber man spürt schon eine lange staatliche Kultur und auch eine sehr raffinierte Tradition von Lehre und auch eine große Leidenschaft nach Lernen und neue Dinge zu entdecken. Ja.
Und das wurde Ihnen ja auch ein Stück weit in die Wiege gelegt, Mohamedou Houssouba. Ihr Vater war einer der großen Historiker in dieser Gegend, einer der großen Geschichtenerzähler, der sich in der Kontinuität dieser Geschichte gesehen hat.
Ja, mein Vater hat diese, man kann sagen, eine intellektuelle Position. Er war nie eine Schule, aber die Leute kamen von 50 Kilometer oder 100 Kilometer und sie wollten etwas von meinem Vater.
Der Vater, ein Hüter der Traditionen, sein Sohn in gewisser Hinsicht auch. Er arbeitet an einer Website in Songhai. Von der Schweiz aus, von Basel aus, wo sie heute leben, bauen sie eine Webseite auf in Ihrer Muttersprache. Erzählen Sie uns, worum es geht bei dieser Webseite.
Das ist ein Projekt, das ich vor 5 Jahren angefangen habe. Am Anfang war ich allein und jetzt mit einem Kollegen, ein anderer von Gau in Dublin, Irland.
Also man arbeitet zwischen Basel und Irland, hin und her, zwei Malier, beide im Ausland.
Ja, die Songsprache ist, es gibt verschiedene Elemente von der Sprache, die geschrieben waren. In der Mittelalter die Schriftsprache und wissenschaftliche Sprache war Arabisch. Aber Songhai war nie entwickelt. Und das ist auch etwas, ich habe gegen meine Vorfahren, sie haben unsere Sprache nicht richtig entwickelt. Und dann ab dem Ersten Weltkrieg 1917 gab es die ersten Wörterbücher von französischen Wissenschaftlern. Aber alle diese waren von Missionaren oder Kolonialwissenschaftlern, Ethnolinguisten entwickelt. So, meine Idee ist, dass eine neue Generation hat schon einen Widerstand. Die sind in Französisch intellektuell aufgewachsen und man muss neue Mittel benutzen. Internet und E-Mail und SMS, alle diese sind eine Plattform, wir können nicht mehr ignorieren.
SMS auf Songhai, geht das? Eine Webseite auf Songhai, wie macht man das? Gibt es da überhaupt genügend Schriftzeichen, um Songhai, eine hochkomplexe afrikanische Sprache, adäquat, richtig wiederzugeben?
Das ist eine hochkomplexe Sprache, aber mehr von einer reichen Wortschatz. Wenn man in Mr. Kühe, es gibt 130 bis 50 verschiedene Namen von Mr. von Kühe, der Flecken.
130 verschiedene Namen, um Flecken der Kühe zu benennen.
Nicht wie wir denn, das ist fast alles aus Pöl, aus anderen Sprachen. Es gibt auch von der Tuareg, Tamashek-Sprache verschiedene Sachen. Es ist eine sehr reiche Sprache. Das war die Sprache einer großen Administration. Es ist eine hochentwickelte Sprache. Und es gibt auch viel Material. You know, ich habe eine kleine Bibliothek von ungefähr 40 Büchern. Das ist nicht groß. Und die Sprache ist standardisiert. Die Phonetik ist ganz einfach. Wenn man sieht 2a, macht das A, wie okay. In Niederländisch. Und 2b, das ist Abba.
Mamadou Houssouba, Sie haben sich früh am Gymnasium für eine Weltsprache interessiert, nämlich für Englisch. Warum denn?
Ab 10. Klasse, man kann zwischen Deutsch, Russisch und Arabisch wählen. Und so ich hatte diese drei Sprachen als wichtige Themen für mein Gymnasium. Und ich habe meistens ab der 11. Klasse in Englisch meine Arbeit und ich schreibe meine Tagebücher und alles. Vielleicht wegen der BBC. Ich habe immer ganz früh BBC zugehört und es gab Kurse auf dem Radio für drei verschiedene Stufen und ich habe alles gemacht. Ich habe entschieden, ich wollte Englisch studieren. Ich weiß nicht genau, aber das ist eine Attraktion.
Mamadou Houssouba, unterwegs in die USA. Sie sind an die Illinois State University in Normal gegangen, über verschiedene Etappen und haben sich dann dort insbesondere mit afroamerikanischer Literatur beschäftigt und auch darüber promoviert. Erzählen Sie uns, wie sind Sie von Bagundje, Gao, in Illinois gelandet.
Ja, von Bogunje nach Gao, und dann Gao bis Gymnasium, und dann nach Bamako für die Pädagogische Hochschule, École Normale Supérieure in Bamako. Das ganze Programm war wie eine amerikanische Enklave. Wir haben amerikanische Professoren, und ein von meinen Professoren war für meine poetische Schreiben interessiert. Und dann eine junge Theatergruppe in Virginia, wollte 15 junge Schriftsteller einladen, habe in einem Wettbewerb teilgenommen, das Jahr vorher, und es war der jüngste. Ich glaube, das war die einzige Qualifikation. Ich habe das geschafft. Wir waren 4 aus Afrika, ein von Algerien, von Südafrika und von Liberia. Und ein Professor, er war ein Theaterprofessor, hat mir geholfen, weiter an seine Universität zu gehen.
In Illinois haben Sie sich dann mit afroamerikanischer Literatur beschäftigt. Was hat Sie da interessiert?
Schon in Mali. Ich habe die ganze Civil Rights Bewegung, Martin Luther King, alle die Geschichten gelesen. und Malcolm X und das hat mich sehr interessiert. Das hat Ähnlichkeiten mit unserer Situation in Afrika oder die Dekolonisierung von Afrika, aber das hat etwas Besonderes. Ich wollte aus dieser Neugier mehr entdecken. Und meine erste Lektüre waren diese Sklavengeschichten. Viele von Frauen, viele von Männern. Und einige sind jetzt berühmt. Frederick Douglass und W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk, die Seelen der Schwarzen, des schwarzen Volkes. Und das ist eine Sozialwissenschaftler, der so poetisch schreibt, und man kann dieses Buch wie einen Roman lesen und drückt die Harlem Renaissance und noch einmal die Poeten und auch Agitators waren. Genau. So alle diese zusammen, genau. Ja, hat mich fasziniert. Das war, Jean Kalevich hat das, der andere und fast dasselbe, the other and the almost the same.
Das ist ein Thema, das heute mit Barack Obama als Präsidenten der USA ein Stück weit wiederkommt.
Yeah.
Afrikanerinnen und Afrikaner erkennen sich wieder in diesem Präsidenten, setzen auch große Hoffnungen auf ihn. Was ist denn der Zusammenhang, der innere Zusammenhang zwischen postkolonialistischem Dasein in Afrika und der Situation der Schwarzen in den USA?
Ja, es ist sehr komplex, aber eine große Differenz ist, dass Afrika ist, dass das Volk in Afrika ist in Afrika geblieben. Sie haben der Kolonisation gelitten, aber überlebt und die Sprachen sind geblieben. In einem Land wie Mali heute sprechen weniger als 10% in Französisch und fast 90% Bambara. So, das ist ein großer Unterschied, das, was Patrick Chamazo, eine menschliche Geschichte, was ist geblieben, wenn man am Ende durch Sklaverei und alle diese Reinigung, kulturelle Reinigung, am Ende, man hat seine Sprache verloren, man hat seine Menschlichkeit, man hat, das ist ein neues Dasein.
Die Sklaverei, mit Patrick Chamoiseau gesprochen, eine Art von menschlichem Geschiebe. Ja. Aber was sind die inneren Zusammenhänge? Die Kolonisierung der Mentalitäten ist ja auf beiden Seiten des Atlantiks doch auch ein verbindendes Element.
Ja, das ist klar, Sie haben recht. Darum die Einigung oder die Vereinigung in der 20er Jahren. Nach der Harlem Renaissance und ab dem Zweiten Weltkrieg, es war schon ein großes Zusammenkommen von afroamerikanischen und afrikanischen Intellektuellen. Und dann diese Negritude-Bewegung, Leopold Sedar Senghor und dann Aimé Césaire. Das ist ein Zeitpunkt, wo auch die afroamerikanischen Intellektuellen eine Dekomplexierung der afrikanische Geschichte in Amerika ist geschehen. Und vorher, sie waren Afrikaners genannt. Und nachher, sie haben sich verschiedene Namen gegeben. Eine Negro, das war eine valorisierend. Und dann nachher Color, eine farbige. Und dann nachher Afroamerikanische, jetzt African-American. So, das ist eine große Entwicklung von Mentalitäten.
Wo stehen wir denn heute mit Barack Obama? Leben wir in einem postrassistischen Zeitalter?
Barack Obama hat eine Rede in Ghana in Asulas gegeben, dass Afrikaner heute, die schauen nicht zu Europa oder zu Westen wie früher. Sie haben ihre eigene Ansicht. Und Afrika ist die Sache der Afrikaner. Teilweise das ist Banalität, eine gelernte Banalität. Aber wir sind nicht in einer postrassistischen Gesellschaft. Denn MCZ am Sonntag, von zwei Sonntag, eine Schwimmbad in Philadelphia zum Beispiel, die keine schwarzen Kinder ins Wasser wollte. So, das ist eine große Entwicklung.
Mahamudu Hussouba ist in den USA. Er lehrt afroamerikanische Studien, afroamerikanische Literatur. Wie kommt Mahamudu Hussouba nach vielen Umwegen in die Schweiz?
Oh, das ist eine... ja, wie kam ich in Europa? Ich war nie in Europa vor 2000. Ja, ich war Januar 2000 entschieden, ich wollte nicht mehr an der Uni bleiben und unterrichten. Ich war zurück nach Mali und 8 Monate später habe ich eine Schweizer Künstler, die eine Christoph-Mehren-Stiftung Atelier Aufenthalt in Bamako hatte, kennengelernt. Und das war der Anfang der meine Schweizer Geschichte.
Und doch, wir haben es vorhin gehört, diese Bande zu Mali hat nie abgerissen. Sie sind eingebettet in ein großes Netzwerk von Songhai-Spezialisten, die eben an dieser Website mitarbeiten. Aber sie sind auch Mitorganisator eines großen internationalen Kongresses, der alle 2 Jahre in Bamako stattfindet. Auch das in einem großen internationalen Netzwerk.
Ja, ganz großes. Für mich der Internet ist ein sehr wichtiges Mittel, weil wir hatten uns durch Internet, vor Internet, durch E-Mail getroffen.
Das heißt?
In den USA, wir waren Studenten, viele Doktoranden, Kanada, in Nordeuropa. Ich hatte eine E-Mail-Adresse ganz früh, 91 oder so, wir könnten ab 93 per E-Mail kommunizieren mit anderen Universitäten. Und wir haben eine Liste angefangen, Januar 96. Und in einigen Monaten, wir haben Malier aus Brasilien, aus Neuseeland, das war so spannend, aus Finnland, Norwegen, überall. Dann wir haben entschieden, einen Treff zu vorbereiten. Und das erste Mal November 97, wir hatten uns getroffen in Washington D.C., in der malischen Botschaft. Und dann die Frage, was machen wir? Wir sind so weit von Mali. Wie können wir etwas beitragen? Es gab verschiedene Ideen. Am Ende, wir haben gesehen, dass nur durch Unterstützung zur Wissenschaft in Mali etwas bringen.
Und das bringt dieser Kongress alle 2 Jahre in welcher Form? Was ist der Input? Was bringt dieser Kongress in Mali?
Das heißt das Symposium Malien sur les sciences appliquées. Und das ist am Anfang nur Naturwissenschaften, aber jetzt auch Sozialwissenschaften und mehr Kultur. Und was das bringt, ist hoch qualifizierte Forscher, malische Forscher, ihre Kollegen von verschiedenen Universitäten in Nordamerika, in Kanada, in den USA. Und auch aus der afrikanischen Diaspora, wir haben afro-karibische oder afro-venezuelische oder afro-kolumbische Schriftsteller. Und jedes zweites Jahr ist dieser Kongress in Bamako organisiert. Es ist eine hochkomplexe Organisation und das ist fast alles von freiwilliger Arbeit, das zentrale Komitee leistet. Und dann die Regierung ab 2004 hat viel geholfen. Ja.
Sie haben, wir haben es gehört, viele Projekte in Mali, für Mali realisiert, auch im Bereich der Literaturwissenschaften. Wir können nicht alle aufzählen, aber bis man auf Mohamedou Houssouba hier in der Schweiz aufmerksam wurde, hat es doch eine Zeit lang gedauert. Warum?
Ja, die Arbeit, ich mache es nicht so sichtbar, man muss sagen. Das ist Übersetzung. Aber ja, ich habe auch Kontakte der Sozialszene. Ich arbeite mit der AIDS-Hilfe bei der Basis zum Beispiel. Das ist ein gutes Netzwerk für die Gesundheit der Afrikaner hier in Prävention. Ich arbeite mit der ECAP. Sie haben einen Integrationskurs. Das ist ein guter Orientierungspunkt für Neuzuzieher hier in der Region. Ja, und ich bin auch mit der Afrika-Studien, das ganze Netzwerk, verbunden. Ja, das immer braucht Zeit in eine neue Gegend, einen Punkt zu haben, einen Anker zu haben.
Und an diesem Punkt kommen Sie jetzt langsam an. Sie unterrichten jetzt an der Universität Basel. Ein Buch kommt auch heraus, demnächst, in dem ein Aufsatz von Ihnen publiziert wird. Und da geht es um das Bild von Europa in Afrika. Wie sehen eigentlich Afrikanerinnen und Afrikaner heute nach diesem Europa? Wie hat sich das verändert, Mohamed Hussouba?
Ja, hat es sich verändert? Das ist die Frage. Ja, das ist die große Frustration. Ich habe früher von Banalitäten gesprochen. Es gibt eine riesige Menge von Lehre und Bekenntnis, was die Afrikaner über Europa wissen und was die Europäer über Afrika akkumuliert haben. Aber es gibt auch große Frustration, dass es so viel Wissen, aber das ist so wenig benutzt an beiden Seiten. Aber es ist
von beiden Seiten.
Von beiden Seiten. Ja. Aber schon von der afrikanischen Seite mehr. Ja. Wir kennen mehr, weil wir sind, man muss das sagen, abhängig von der Wissenschaft, von der ökonomisch abhängig und politisch und geopolitisch abhängig. Ja, das ist.
Also ist es so, dass Afrikanerinnen und Afrikaner immer noch nach Europa streben und das Gefühl haben, in Europa liegt das Heil, nicht nur vom Einkommen her, ich denke hier an Migration, sondern auch von der ganzen Ideologie, von der ganzen Philosophie, von der ganzen Lebensbetrachtung. Europa ist so, wie man eigentlich leben sollte.
Es hat tiefe Wurzel. Und die Eliten, sie machen weiter. Aber es gibt auch einen großen Widerstand. Das ist nicht so sichtbar oder hörbar. Aber es gibt auch Bewegungen, die fast extrem sind, aber die eine unabhängige Position gegenüber Europa suchen oder profitieren. Aber das ist bis jetzt fast marginaler als in den 60er Jahren und 70er Jahren, wo eine sehr starke Dekolonisierungsbewegung existierte. Aber heute die Ideologie ist fast wie in anderen Ländern auch, anderen Orten auch. Ideologie hat abgenommen. Man schaut für die Technische, man schaut von Erziehung, von Wissenschaft, von Übertragung von technischem Know-how, aber nicht mehr stark eine Ideologie, eine Freiheitsideologie. Das ist nicht so stark.
Auf Sie selber bezogen, Mohamed Hussouba, würden Sie auch sagen, ich bin so ein Pragmatiker, der sagt, ich bin zwar in Mali geboren, bin da aufgewachsen, beschäftige mich hauptsächlich mit Mali, aber ich habe auch einen Teil Amerikaner in mir und einen Teil Schweizer, jetzt auch mit Ihrem Sohn, mit Suley, der hier in der Schweiz aufwächst.
Ja, ist aufgewachsen in Schweizerdeutsch, in Songhai, in beiden Kulturen, war zuletzt für fast ein halbes Jahr in Mali. Und für mich, ja, ich bin etwas ein Pragmatiker. Ich habe nie eine große Faszination mit Entwicklungen, Entwicklungstheorien. Dass ein entwickeltes Land ist für mich die Wege oder die Umwege. Wie die Schweizer zum Beispiel haben ihre Stärken benutzt, um eine Gesellschaft zu bauen. Das ist mehrsprachig, das ist multikulturell. Einige wollten das nicht sagen, aber das ist schon multikulturell mit 4 Sprachen, einheimische Sprachen sind schon. Sie brauchen nicht Songhai und die Schweiz weiter mehrsprachig und multikulturell zu machen. Und so, für mich das ist sehr wichtig. Wenn ich reise nach, ich war in Japan oder in Finnland, alle diese hochentwickelte, technisierte Kulturen, ich bin nicht nur mit dieser Zeit fasziniert. Ich bin auch mit der bäuerlichen Tradition von Japan fasziniert und ich schaue, wie die Leute sitzen auf ihren Matten, wie sie essen. Und es gibt so viele Ähnlichkeiten, ich bringe mit und ich wollte, und ich höre die Sprache und die Sprache hat die gleiche Phonetik als Songhai. Weil Deutsch auch hat die gleiche Wortschatzaufbau als Songhai. Und ich schaue immer für diese andere Dimensionen, die für mich faszinierender sind.
Müssten wir uns, wir die Europäerinnen und Europäer, sage ich jetzt mal ganz pauschal, und die Afrikanerinnen und Afrikaner, sollten wir mehr uns austauschen über unsere verschiedenen Sprachen, die Hintergründe unserer Sprache, die Zusammenhänge unserer Sprache, um uns näher zu kommen, mehr übersetzen vom eigenen.
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Darum jetzt habe ich einen größeren Respekt für die Arbeit der Missionaren, ideologisch, und das ist problematisch für mich. Aber sie waren dort in unseren Dörfchen und kleinen Städten umgesiedelt. Sie haben dort mit den Bauernhirten gewohnt. Sie haben Wörter gesammelt, übersetzt, manchmal falsch übersetzt, aber sie haben sich bemüht. Und so, für mich, wir müssen zurück zu dieser Grundlage, dass die Sprache zu lernen. Das ist auch eine andere Seite der Integration. Ich habe mit jemandem hier, also Integration Network in Basel, die Frage gestellt, dass die Afrikaner hier brauchen Hilfe, um ihre eigene Sprache, ihre Kinder zu weitergeben. Und sie hat gesagt, ja, das ist kein Bedürfnis. Ich habe gesagt, warum? Ich habe gesagt, ja, vielleicht wissen sie nicht. Viele reden Französisch oder Englisch, aber sie kennen nicht gut Französisch oder Englisch. Aber diese Haltung, dass afrikanische Sprachen sind wertlos oder haben nichts beizutragen, wir müssen das verändern.
Weil eben Sprache und Identität ganz eng zusammenhängen.
Ja, wir haben Urteile über Leute nur von der Sprache, die sie sprechen. Man kann zwei Afrikaner am Bahnhof sehen und man hat keine Idee von der Tonalität. Und sie streiten schon. oder sie haben etwas unter sich gesagt und sie haben etwas Schlechtes über mich geredet. Ich glaube, das ist fundamental für mich Übersetzung. Ich suche jetzt Übersetzungen aus verschiedenen Sprachen in Songa, jemand von Hebräisch oder Finnisch oder Irisch und auf Lateinisch, eine ganz tote Sprache. Das ist dieser Teil von der Website Lingua X. Das ist X Sprachen, wie viele Sprachen wie möglich, kleine Sätze und kleine Übersetzungen und auch Basel Schriftsteller übersetzen. Das wäre super.
Der Literaturwissenschaftler Muhumudu Husuba im Gespräch mit Christoph Keller. Der erwähnte Aufsatz erscheint diesen Herbst im Buch Europa und Afrika – Betrachtungen zu einem komplexen Verhältnis im Schwabe Verlag. Erhältlich ist Muhumudu Husubas Roman mit dem Titel Bagundi Blues, erschienen 2003 in den Éditions de l'Atlante in Nantes.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.